leiden Christen anders? Wie ist das eigentlich mit dem Leiden? Wie können wir mit Leiden umgehen? Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man sich auch in guten Tagen einfach mal darüber Gedanken macht. Jeder, der in eine Leidenszeit hineinkommt in seinem Leben, hat dann oft gar nicht mehr so sehr viel Zeit, sich Gedanken darüber zu machen, wie er damit umgeht, sondern dann hängt er mittendrin und dann beginnt er rudern und paddeln. Und das ist so wichtig, dass man vorher wirklich feste, nennt es mal jetzt so, Pflöcke eingeschlagen hat, an denen man sich dann verankern kann oder an denen man vom Wort Gottes her verankert ist. Ich will so ein Beispiel erzählen, einfach so aus der Situation. Wir waren Anfang letzten Monats in Heidelberg, also jetzt so vor 5 Wochen etwa, zur Nachuntersuchung, und man hat ja dort etliche Patienten kennengelernt, die in ähnlicher Weise dadurch diese Not hindurch mussten, immer eben in Begleitung von Angehörigen. Den Mann, um den es jetzt geht, er hat aber keine Transplantation gemacht, sondern er hat diese hochdosierte Chemo gemacht, wie meine Frau letztes Jahr im August. Und jetzt kommt das Problem, diese hochdosierte Chemo schafft ja unheimliche Nöte, und na gut, wir waren also ständig irgendwo im Gespräch. Das ist ja das Schöne, nicht? Man hat ja da gleich eine Kanzel gehabt. Ich habe noch nie so komprimiert die Frage gestellt bekommen, tagtäglich, nicht nur einmal, von so vielen, ob Angehörigen, ob Patienten, ob Kinder von Eltern, ob Eltern von Kindern, die also dann dort lagen, oder Ehepartnern, die Frage, warum lässt Gott das zu? Dieses, also so nagend, dieses Warum, und diese Not, die damit verbunden war, dann kommt da gleich der Nachsatz, wir haben noch niemandem was zu Leide getan, oder unsere Ehe war immer gut, hat noch nie ein böses Wort gegeben und was ich weiß. Warum? Warum? Gut, zurück zu diesem Fall. Dieser Mann war also im Januar dort mit dieser hochdosierten Chemo. Wie gesagt, dann Februar entlassen. Und nach 4 Wochen, nachdem er also jetzt diese hochdosierte Chemo hinter sich hatte, kommt er genauso wieder dahin, dann wird Knochen mal punktiert aus der Hüfte oder aus dem Becken. Und dann ist diese Spannung, die kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wenn punktiert werden muss, aha, morgen oder übermorgen ist Punktion, so steigt dann natürlich auch der Blutdruck. Ja? So diese, was ist, wie wird das ausfallen? Wie sind die Blutwerte, wie sind die Knochenmarkwerte? Und dann kam ich also dahin, ich stand vor dem Arztzimmer auf Station, das sind also 13 Betten, 14 Mann Pflegepersonal, das ist also eine Intensivstation mit 13 Betten nur, oder, ja, nicht, was heißt nur, aber von den 13 nur, für die 13 Betten sind 14 Mann Pflegepersonal da und 3 Ärzte, kann man sich vorstellen, wer da auf dieser Station läuft, wird gestorben um die Wette, wirklich, wird gestorben um die Wette, ganz furchtbar. Und ich stehe also jetzt vor dem Arztzimmer, ich brauchte noch Unterlagen, weil die Untersuchung auf einem anderen Flur stattfand noch, wegen anderen Dingen. Und dann kommt dieses Ehepaar, dieser Mann, gerade raus, und die hatten nach 4 Wochen, nach dieser hochdosierten Chemo, schon wieder über 50% Krebszellen im Knochenmark. Was sich da abspielt an Tragik, an Not, an Elend, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Steht man also jetzt diesem Ehepaar gegenüber, die einen ja kannten, man hat ja genug und oft genug auch miteinander gesprochen, und dann dieses Ergebnis. Da stehen die vor einem, weinen wie die kleinen Kinder. Völlig am Ende. Warum? Weil überhaupt keine Hilfe mehr möglich ist. Das ist das Letzte, was man machen konnte. Warum, wenn ich durch diese hochdosierte Chemotherapie nicht diese Krebszellen total runter, ja, wirklich runtergedroschen werden, runtergeschlagen werden können, dass er so total zurückgedrängt werden kann, ist keine Transplantation möglich. Das heißt also, nur eine Frage von ein paar Wochen und dann ist der Mann tot. So, jetzt steht man also diesen Problemen gegenüber. Wir haben dann miteinander gesprochen, ich habe ihm Kassetten nochmal geschickt, habe ihm dann zu Ostern ein Buch geschickt, habe nochmal mit ihm telefoniert und so weiter. Hier, Jesus, unser Schicksal, nicht? Da passt ja zu Ostern wunderbar, nicht? Auch diese Formulierung von Wilhelm Busch, Pastor Wilhelm Busch. Jesus, unser Schicksal. Habe sie angerufen und habe gesagt, ihr lieben Leute, ich habe nur einen Wunsch an euch. Warum? Weil jetzt Ostern ist, an Jesus entscheidet sich jetzt alles für euch. So muss man ehrlich und offen mit den Leuten drüber reden. Ne? Aber vielleicht das nur so als Einführung, damit wir so ein klein bisschen in diese Problematik eingeführt sind, was Leiden ist. Jeder von uns hat ja so mehr oder weniger in seinem Leben Probleme zu schleppen bekommen. Meistens die schon was älter sind, ja auch durch die Jahre ihres Lebens ein bisschen mehr schon an Erfahrung diesbezüglich. Und die Jüngeren, ich wünschte von Herzen, es bliebe euch vieles erspart. Aber auch manche Dinge werden uns nicht erspart bleiben in unserem Leben. Warum? Weil Gott uns unheimlich lieb hat. Vielleicht werden Sie jetzt denken, Menschenskinder, was soll denn das jetzt? Warum erspart uns Gott manche Dinge nicht? Darum, weil er uns unheimlich lieb hat? Das war nicht zu fassen. Doch, genau das ist der Fall. Gott lässt uns oft durch Tiefen gehen, weil er uns unheimlich lieb hat. Das ist der eigentlich grundsätzliche Schlüsselgedanke. Ich möchte aber, bevor wir jetzt einfach einen Überblick schaffen, einmal über Aussagen der Schrift, einleitend einmal Altes Testament oder alttestamentliches Denken und neutestamentliches Denken gegenüberstellen. Zunächst einmal sehen wir gerade bei der Aussage Leiden, wie zum Beispiel bei dem Hiob, die guten Freunde, die es so gut gemeint haben, doch mit einer Anfrage oder in ihrem lieben und gut gemeinten Hinterfragen doch ein sehr großes Fragezeichen hinter den Hiob stellen oder sein geistliches Leben oder sein Verhältnis zu Gott, dass sie also bei all seinem Leiden immer die Frage im Hintergrund lassen, du pass mal auf, wie war das eigentlich mit deinem Leben? Stimmte da einiges nicht? Und dann kann Hiob eigentlich nur antworten, und da kommen wir genau an dieselbe Grenze, und das betrifft uns jeden Einzelnen von uns dann genauso, wie kann wirklich alles in Ordnung sein? Wenn ich mich im Licht Gottes betrachte, gibt es immer dunkle Punkte. Das heißt noch lange nicht, dass ich bewusst dunkle Punkte in meinem Leben offenhalten sollte. Das habe ich nicht gemeint. Aber im Licht Gottes bin ich doch eigentlich irgendwo immer noch nicht so sauber, wie ich eigentlich sauber sein sollte. Und mein Leben ist immer noch nicht so geistlich, darf ich doch mal so sagen, perfekt. In der Heiligung zum Beispiel, wie ich mir das eigentlich wünsche und wie es eigentlich von Gott gedacht war, auch für mein Leben. So war es zum Beispiel jetzt irgendwo bei einem Dienst, dass dann ein älterer Bruder, ging es um ganz andere Fragen, aber dann so im Rundgespräch hinterher so ganz gezielt mich anpickte, gar nicht bös gemeint, aber sagte, haben Sie sich eigentlich schon mal die Frage gestellt, wieso Gott Sie solche Wege führt, ob vielleicht in Ihrem eigenen Leben, und dann andere Geschwister, die haben den fast, ja, wie können Sie nur, wenn Sie jemand so weit fragen würde, wie hätten Sie dann reagiert? Dann so, Moment mal, die Frage ist doch berechtigt, die Frage ist doch ganz berechtigt. Ob er die Frage so loyal, so ruhig hingenommen hätte, ist eine ganz andere Frage. Nicht? Er kritisiert immer gern und lässt sich selber nicht kritisieren. Das sagten mir die Geschwister hinterher. Aber ich sage, die Frage muss ich mir doch stellen. Und der Frage muss ich mich stellen, ob ich will oder nicht. Und doch, denke ich, können wir nicht nur in Schwarz und Weiß denken, gerade wenn es um Leiden geht. Warum? Nach dem Alten Testament sehen wir oft dieses Denken, Segen gleich Beweis der Vollkommenheit im Gehorsam Gott gegenüber. So war das Denken. Also nochmal,
für viele, so im alttestamentlichen Denken war, wenn Gott gesegnet hat, wenn alles super gut ging, alles so, weiß ich, gesund von Kind und Kegel, die ganze Familie, alles Ernten bestens und so, ja, war das Denken sehr naheliegend, aha, dann haben wir das ja auch verdient. Will ich mal so übertrieben sagen. Aber, nicht, also wir waren doch schon Gott sehr, naja, nicht, so. Jetzt aber die andere Seite, kann man unbedingt sagen, dass dann wirklich, wenn Gott uns segnet, das immer nur Ursache unseres Gutseins war. Dann würde das ja bedeuten, dann hätten wir das verdient. Dann hätten wir das verdient. Bitte, denkt mal drüber nach. Nur, umgekehrt kommt dann, ich erinnere jetzt an unser Beispiel, die Leute, die mir da auf Station, tagtäglich, egal, man hat ja jeden Tag weinende Leute gesehen. Jeden Tag Sterbende. Jeden Tag. Und dann, die dann gefragt haben, womit habe ich das verdient? Die haben aber vorher keine Sekunde oft darüber nachgedacht, ob sie das Gute durch vielleicht 30, 40, 50 Jahre, ob sie das Gute auch verdient hatten. Aber jetzt wird gefragt, womit habe ich das Schlechte verdient? Hier merken wir also, dieser Gedankengang ist nicht so ganz ohne. Andererseits müssen wir sagen, in 3. Mose 26 und 5. Mose 28 stellt Gott durch Mose nebeneinander Voraussetzungen von Segen und Fluch. Diese Dinge sind ja da. Dass Gott also in seinem Wort durch Mose mitteilt, hier, passt mal auf, wenn ihr meinen Geboten gehorsam seid, will ich euch segnen. Wenn ihr meinen Geboten ungehorsam seid, dann wird Fluch euer Leben treffen. So, also, ist gar nicht so einfach, nicht? Hier müssen wir uns also mit diesen Dingen doch auseinandersetzen. Nur kommt hier nun, und das müssen wir auch vom Alten Testament her sagen, hinzu, dass wenn wir Gott beobachten, wie er sein Volk Israel aus Ägypten führt, dass wir dort doch Situationen haben, die dem Volk Israel auch nicht gerade so leicht hinten runter gingen. Ich meine jetzt nicht Wüstenwanderung, nachdem Gott sie gerichtet hat, also sie praktisch dazu gerichtet hat, 40 Jahre durch die Wüste zu müssen, sondern auf dem Weg direkt von Ägypten am Schilfmeer vorbei oder durch Schilfmeer hindurch ein Stück, dann eigentlich fast schnurgerade in Richtung Kanaan, mit kleinen Schlenkern, so war es ja eigentlich von Gott gedacht. Aber wozu? Und das ist jetzt ein entscheidender Gedanke, sie sollten auf diesem Weg etwas lernen. Ganz wichtiger Gedanke. Also, wir können nicht nur zwischen Schwarz und Weiß, also nicht nur entweder Segen wäre nur gut gehen, es muss uns also nur gut gehen, oder Fluch wäre jetzt also nur ganz schrecklich, sondern wir müssen auch dazwischen noch etwas sehen, nämlich Erziehungswege Gottes. Und ich glaube, das müssen wir jetzt eigentlich so mal bewusst in uns hineinlassen. Gott führt solche Wege, um uns zu helfen, dass wir ihn verstehen, seine Wege, sein Wort, ihn überhaupt erkennen als den, der er ist. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend wichtig. So, da hinzu nun das Neue Testament, und hier finden wir ja eine ganze Menge dieser Dinge. Zum Beispiel sagt uns ja der Jesus in Johannes 15, Vers 20, haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Das heißt, Verfolgung dürfen wir aber jetzt nicht nur auf der Ebene des Horizontalen sehen, das heißt also nicht nur auf der Ebene Mensch-Mensch, nicht nur auf der Ebene Machtverhältnisse dieser Welt oder Geistlichkeit, wie damals der Hohe Rat und der Jesus, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die ihn bedrängten, sondern hinter Pharisäer und Schriftgelehrten stand hier eine ganz andere Macht. Und die dürfen wir bitte nicht aus dem Auge verlieren. Das ist also auch hier, jetzt kommt wieder noch ein Gedanke dazu, also auch Macht der Finsternis, Satan, dahinterher ist, denen, die dem Herrn Jesus nachfolgen wollen, ganz schön auf der Hacke zu stehen. Auch das ist da. Das müssen wir sehen. In Matthäus 10, 38, da sagt der Jesus, und das ist jetzt ganz wichtig, das ist also jetzt der neutestamentliche Gedanke, auch zum Leiden, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist mein nicht wert. Überlegt einmal. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und dem Herrn Jesus nachfolgt, ist des Herrn Jesus nicht wert. Welchen Weg ist der Herr Jesus denn geführt worden? Mein erster Dienst in diesem Jahr ist ja eigentlich sehr spät gewesen, ja. Aber war Karfreitag, war mein erster Dienst in diesem Jahr, nicht? Ich habe viel gesprochen und gepredigt da in der Klinik mit Menschen am Bett oder mit Angehörigen. Das war also eine andere Kante mal. Habe ihnen so Grundstrukturen der biblischen Wahrheiten überhaupt mal erklärt, weil sie überhaupt keinen blassen Dunst hatten, die meisten. So, jetzt aber hier war mein Gedanke, Leitgedanke, Thema Karfreitag war und steht da im Johannesevangelium, er nahm sein Kreuz. Und da war mein Gedanke, ab wann oder in welchem Augenblick hat er Jesus eigentlich das Kreuz übernommen? Was ist das Kreuz, da, was er von Pilatus bekommen hat, oder war das Kreuz schon viel früher? Das Kreuz hat er schon eigentlich begonnen mit Bethlehem, nicht? Und dann seine bewusste Willensentscheidung, die er immer wieder getroffen hat, dass er gesagt hat, ja, Vater. Er hatte ja die Wege Gottes, die der Vater also für ihn gedacht hat, bewusst auf sich genommen. Er hat gesagt, ja, Vater. Liegt da nicht genau der Schlüssel, auch für unsere Führungen in unserem Leben, in diesem Ja, Vater, Gott gegenüber? Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt. Hier geht also nicht nur darum, dass ich halt, ich muss halt unter meinen Anlagen leiden, das ist ja nicht gemeint. Sondern sein Kreuz auf sich nimmt, heißt die Wege, die Gott mich führt, aber dann jetzt dem Herrn Jesus nach, und dieses Stück dem Herrn Jesus nach ist doch ein Stück durch die Tiefe in diese Abhängigkeit von Gott. Gehorsam lernen. Es ist leicht, gehorsam zu sein, wenn es einem gut geht, nicht? Wenn alles so sonnige Höhen und alles bestens, nicht? Dann. Aber wenn einem wirklich so das Wasser am Hals steht, einfach nicht mehr weiß, wenn dieser Druck so da ist, diese ständigen, ich nenne das bewusst mal so, diese ständigen Wechselbäder der Gefühle. Heute Blutwert, endlich, wir kommen hoch. Morgen Blutwert, wieder im Keller. Heute Freude. Und übermorgen totale Enttäuschung. Und damit nicht verbunden, ich bin ja jetzt nicht der direkt Betroffene, sondern nur der indirekt Betroffene, aber jetzt fangen Sie mal den auf, der da so in sich zusammensackt, auch unter diesen nur neuen Werten. Das ist gar nicht so einfach. Und dann immer wieder, ich sage jetzt bewusst wieder, diese Pflöcke, die wir eingeschlagen haben vom Wort Gottes her, die man so als markanten Punkt gefunden hat, die dann wieder zu sehen und sich daran festzumachen, dass man bloß nicht abgetrieben wird jetzt in diesen Auseinandersetzungen, Nöten. Sie glauben gar nicht, wie viele Probleme es gerade für meine Frau gewesen ist, diese ihre Mitpatienten oder Patientinnen zu sehen, die es dann nicht geschafft haben, wo sie dann erlebt hat, oh wei, bei denen geht es zu Ende, jetzt die Woche noch in Gießen, gestern, eine Mitpatientin. Tja, die haben wir letzte Woche da getroffen und jetzt gestern wieder. Unser Licht stellt jetzt auf Station und ist vorbei. Nichts mehr zu machen. Dafür Nöte auslöst, da muss man mit leben. Das heißt ja nicht, dass man nicht sterben könnte. Dass man nicht sicher ist, bei dem Herrn Jesus zu sein und trotzdem, wie viele seelische Probleme damit verbunden sind, mit diesen Schmerzen und dem Ganzen, ja. Das kann man sich kaum vorstellen. Also auch dieses Leiden ist da. So, noch etwas hier gerade mit diesem Kreuz auf sich nehmen. Matthäus 16, 24. Geht es ja auch um die Nachfolge. Wer mir nachfolgt, steht es dann in umgekehrter Reihenfolge, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Immer so ganz ähnlich. Oder in Lukas 14, 27. Hier geht es ja auch wieder um das Kreuz der Nachfolge, also nehme sein Kreuz auf sich, folge mir nach. Und er sagt, der Herr Jesus, einen sehr markanten Satz hinterher: Wer das nicht tut, kann nicht mein Jünger sein. Nochmal, um diese drei Dinge kurz zu sagen. Also einmal, ist mein nicht wert. Zum Zweiten, wer sich nicht verleugnet, mir nachfolgt, das Kreuz nicht auf sich nimmt, der kann mir nicht nachfolgen, der kommt gar nicht nach. Und das Dritte, hier nach Lukas 14, also Nachfolge, Kreuz auf sich nehmen, wer das nicht tut, kann nicht mein Jünger sein. So, und ich denke, auch unter diesem Gesichtspunkt müssen wir dieses Thema Leiden sehen. Das erste Wort, was ich jetzt so in den Raum stellen will, und das kann ich jetzt nur so in markanten Schritten unternehmen, ist zunächst mal das erste, also Römisch 1, Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Kann ich nur sagen, wenn man das nicht hätte, würde man manchmal verzweifeln. Gerade in diesen Auseinandersetzungen. Nur muss ich hier ganz lieb darauf aufmerksam machen. Hier steht aber nicht, es muss uns einfach alles zum Besten dienen, sondern hier steht, wir wissen was denn, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und Liebe zu Gott ist was? Was ist Liebe zu Gott?
Vertrauen.
Ja, der Jesus sagt genau diesen Begriff eigentlich, geht um Gehorsam. Im Johannesevangelium und im ersten Johannesbrief sagt er etwas, wenn ihr mich lieb habt, was ist dann? Dann haltet ihr meine Gebote. Ja? Im ersten Johannesbrief steht dann noch als schöner Nachsatz, und seine Gebote sind nichts schwer. Das ist over, ja?
Dies kann kein Mensch erfüllen, wenn wir eben Anforderungen aufstellen. Die Gebote sind also schwer, sie sind unerfüllbar, jedes Einzelne für uns.
Klar. Aber hier geht es ja um ganz andere Gebote, die der Jesus genannt hat. Hier geht es also nicht nur um die 10 Gebote.
Das Kreuz allein reicht schon.
Ja, eben. Aber es geht aber immer um die eine Ecke. Ja, Vater. Das will buchstabiert werden. Und mehr nicht. Um Ja, Vater. Und genau darin drückt sich ja Liebe zu Gott aus. Nicht indem ich sage, ach Vater, ich hab dich super lieb. Sondern die Liebe zu Gott drückt sich darin aus, dass ich auch untertrennt. Ich sage das mit aller Ehrlichkeit und Offenheit. Er will durchlebt, durchlitten und durchweint sein, bis dann dieses wieder da ist, auch im Herzen bewusst, ja, Vater. Ja? Das ist nicht immer so ganz einfach. So. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, 2. Korinther 4, können wir vielleicht auch miteinander aufschlagen. 2. Korinther 4, wunderbarer Text. Also wie gesagt, ich kann das jetzt nur immer antippen, so die markanten Punkte. Wir können aber den Text nicht ganz lesen. Das ist dann die Hausaufgabe, 2. Korinther 4, von Vers 6 bis zum Ende. Einmal so klein buchstabieren zu Hause. Hier geht es ja darum, dass Gott einen hellen Schein, also Licht geschenkt hat, in uns hinein. Das ist ein von Gott gegebenes. Und in Vers 7 steht da, dass das der Schatz ist. Aber hier steht jetzt, wir haben einen solchen Schatz, also dieses Licht von Gott, in was? So in einer wunderbaren Porzellanschale. In erdenen Gefäßen. Und überlegt mal, würden Sie einen Schatz, würden Sie den in einen Tonkrug legen? Ich nicht. Wir würden einen großen Tresor kaufen. Nur, warum hat Gott uns nicht zum Tresor gemacht? Warum hat er nur ein bisschen Tonscherben genommen? Warum? Wisst ihr warum? Weil es um den Schatz geht und nicht um die Tonscherbe. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist, gerade durch die Leiden? Wir können ja jetzt dann hier vielleicht noch ein kleines Stückchen weiterlesen. Also, wir haben Vers 7, 2. Korinther 4, 7, wir haben einen solchen Schatz in erdenen Gefäßen und jetzt kommt ja eigentlich erst die Aussage, auf das, was? Auf das, die überschwängliche Kraft sei Gottes und nicht von uns. Was Gott also deutlich machen will, ist gerade in der Belastung, unter Druck, was soll deutlich werden? Seine Kraft. Das heißt, hier kommt Kraft Gottes zum Tragen, wo meine Kraft endlich am Ende ist. Dann möchte keiner, ne? Und doch, wenn du Kraft Gottes erfahren willst, wird das der Weg sein. Wenn Gott also seine Möglichkeiten, seine Majestät, seine Macht darstellen will, dann wird er uns klein machen. Dann wird er diesen Tonkrug zumindest ein paar Sprünge beibringen, wenn er nicht gleich so ganz kaputt macht, aber so ein paar Sprünge wenigstens. Ich will jetzt nur so ganz schnell mal erinnern an den Gideon. Kennt ihr noch die Bewaffnung? Haben wir schon mal darüber gesprochen über den Gideon. Ist da noch die Bewaffnung? Hat der mit den 3x100 Mann da angetreten ist, die Midianiter und Amalekiter zu umzingeln, ne? Mit 300 Mann gegen 100, wie viel waren das? 135.000. Na, das war schon super her, ne? Aber was hat die für Waffen? Der Fackel? Kann man denn damit? Kann man damit Feinden in die Flucht schlagen? Glaube ich kaum, nicht? Der sieht mich endlich, kann mich abschießen. Ja. Zweites, eine Posaune. Wo haben die Schwerter denn gehabt? Nächstes hatten sie nur eine Posaune, eine Fackel und einen Tonkrug. Und der Tonkrug war über die Fackel gestülpt. So, und dann hatte Gott dem Gideon Befehl gegeben, pass auf, wenn ich dir Zeichen gebe, dann gib den anderen auch Zeichen, dann sollen sie was tun. Tonkrug zerschlagen, damit das Licht sichtbar wird und dann nichts wie Trara in die Posaune hinein. Ihr Schwert des Herrn und Gideons. Werden sie nicht, weil ihr ganze Ausrüstung. Und damit kam ganz klar zum Tragen, nicht Gideon, nicht seine damals 42.000 Mann, die wurden ja schon mal reduziert auf 10.000, nicht? Nein, nein, 300 Mann, so, ach du liebe Zeit, ne? So, damit schafft der Herr es. Mit zerschlagenen Tonkrügen, mit der Armseligkeit, mit der Begrenzung, mit der Unmöglichkeit schafft Gott es. Das sind Wege Gottes, die wir manchmal nur sehr, sehr schwer einordnen können. Aber von daher kam mir der Gedanke, durch Leiden wird der Schatz wichtiger als der Tonkrug. Warum? Weil die Kraft Gottes zum ersten Mal bewusster als je zuvor erfahren wird und erfahren werden kann. Aber nicht nur für uns deutlich wird, sondern auch für die Umgebung. Deshalb, wenn ich Zeugnis, wenn ich Wegweiser zu Christus sein will, muss ich vielleicht manchmal ein Stückchen bereit sein, auch diesen Weg mitzugehen. Kreuz auf sich nehmen. Ja, Vater. Warum? Weil hier Kraft Gottes eigentlich erst dann zum Tragen kommt und sichtbar wird. So, das Zweite, oder das war ja eigentlich schon der zweite Punkt. Das Dritte, in diesem Zusammenhang, mir ist aufgefallen, dass der Apostel Paulus davon spricht, dass er leidet, und zwar nicht nur um seinen Willen oder um Jesu Willen, sondern auch um der Gemeinde Willen. Und jetzt meine ich nicht, er leidet daran, dass da so viel Dickköpfe in Korinth sind. Die waren da. Sondern er leidet für die Gemeinde. Das heißt, dass andere Geschwister, nach 2. Korinther 1 zum Beispiel, dass andere Geschwister durch sein Leiden und getröstet werden von Gott, Trost empfangen. Dass sie also ein Beispiel haben, wie Gott durch tiefe Not hindurch durchträgt, tröstet und aufrichtet. Und dass dadurch die Umgebung, eigentlich kann man sagen, mitgetröstet wird, Zuversicht gewinnt und sieht, so groß ist Gott mitten in der Not. Also, wenn ich selbst dadurch müsste, danke Herr Jesus, wo du bei dem Paulus warst, ich bin ja auch dein Eigentum, du bringst mich dann genauso durch. Also ein positives Beispielmerkmal. Dann ein zweites in diesem Zusammenhang, was mir auffiel. Kolosser 1, Vers 24. Vielleicht schlagen wir das mal auf miteinander. Kolosser 1, 24. Da ist es eigentlich sehr schwierig eigentlich, was er hier jetzt sagt. Da steht:
Nun, das ist ja fast nicht fassbar, nicht? Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide.
Und jetzt kommt ein Nachsatz, der noch schwerer zu verstehen ist. Und erstatte an meinem Fleisch, was noch mangelt an den Trübsalen Christi, seinem Leibe zugute, welcher ist die Gemeinde. Ich kann das also alles jetzt nur in Kurzform so versuchen, einmal zu formulieren. Sie alle kennen die Stelle aus Jesaja 53, er trug unsere Krankheit, er lud auf sich unsere Schmerzen und so weiter. Er trug, ja? Und jetzt passen wir gut auf. Offensichtlich ist es so, dass wir geadelt sind, ein Stück Leiden auch der gefallenen Schöpfung mitzutragen. Vielleicht ein Gedanke, den wir noch nie so gedacht haben. Nochmal. Der Jesus kam in diese Welt, um die ganze Last der Leiden der gefallenen Schöpfung zu tragen, auf sich zu nehmen, okay? So, wir sind als Christen, als Menschen, die dem Herrn Jesus gehören, ein Stück nach diesem Wort Leib Christi als seine Gemeinde, tragen also ein Stück Leiden Christi mit. Das heißt also, der Vater hat uns geadelt, ein Stück der Leiden dieser gefallenen Schöpfung mitzutragen. Mit dem Ziel, dass Gemeinde Jesu gebaut wird. Dass andere etwas von dieser Kraft Gottes sehen und erleben. So, dann aus dem Philipperbrief, Kapitel 3, 13. Eigentlich müssen wir ein Stückchen auch noch davor. Ich habe mich vertan. Philipper 2, nicht Philipper 3. Das ist das gleiche, besser. Also, Philipper 2, 17 zunächst. Da steht: Und ob ich auch geopfert werde bei dem Opfer und Gottesdienst eures Glaubens, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Dessen sollt ihr euch auch freuen und sollt euch mit mir freuen. Wichtiger Gedanke jetzt. Ist natürlich sehr schwer, so vieles mit einem Mal zu fassen. Wir dürfen die Leiden, die Gott uns hineinstellt, als Einzelne, aber nicht isoliert sehen auf den einzelnen Bruder, auf die einzelne Schwester. Sondern, wenn Gott einen von uns leiden lässt, hat er damit einen Weg, ein Ziel, was er verfolgt, mit uns allen. Wenn er einen aus einer Gemeinde leiden lässt, ist das ein göttliches Ziel, was allen zugutekommen soll. Verstanden? Das heißt also, Gott möchte etwas damit bezwecken. Er will Gemeinde bauen, er will dadurch Gemeinde näher an sich heranholen, manchmal ja vielleicht Anregung auch, dann erstmal bewusst auch füreinander beten zu lernen oder überhaupt zu beten und so weiter.
So, ja, jetzt so verstehen wir, dass ein Stärkerer für Schwächere mitträgt.
Mitleiden muss auch. Ja, klar. Normalerweise, wenn wir überlegen, nicht die Leidenden sind auch die Schwachen, sondern sind die Gestärkten. Dadurch, dass die anderen, die meinen, sie seien stark, weil sie noch nicht betroffen sind, endlich für sie beten. Aber dadurch wird eine ganze Gemeinde erst stark. Warum? Weil sie dann endlich meist erst zur betenden Gemeinde wird. Verstanden? So, jetzt noch ein Schritt weiter, Philipper 3. Philipper 3, Vers, nehmen wir Vers 10. Ich möchte ja, und das wollen wir doch auch alle, ihn, den Herrn Jesus, erkennen, in so seiner ganzen Schön in seiner Macht und so weiter. Es steht also, ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Was ist die Kraft seiner Auferstehung? Also Ostern ist Überwinderkraft Jesu. So diese Auferstehungskraft Jesu ist ja das, was Heiligung ausmacht. Ja? Ich also nicht muss, was die Sünde von mir will, sondern überwinden darf. Das ist Auferstehungskraft. So, jetzt überlegt mal. Ich möchte ja ihn, also Christus, erkennen, die Kraft seiner Auferstehung, also ein Siegesleben führen und die Gemeinschaft seiner Leiden. Oh ja, das lieber nicht. Komisch. Nur, das gehört zusammen. Verstanden? Das möchten wir gerne trennen. Aber das gehört zusammen. Wenn ich Christus erkennen will, die Kraft seiner Auferstehung erleben will, dann gehört es irgendwo dazu, dass Gott uns auch durch Leiden hindurchträgt, hindurchführt. Also, Gemeinschaft seiner Leiden. Jetzt geht es noch eine Etage tiefer. Und sogar noch, hier steht, seinem Tode gleichgestaltet werde. Herr Jesus, ja, ich möchte schon deine Kraft, auch deinen Sieg, aber bitte, die Leiden lassen wir bitte vom Hals. Ist das nicht so? Und wenn wir ehrlich sind, und da bin ich ehrlich, muss ich sagen, und das war schon mal ein Gedanke in meinem Herzen, das weiß der Jesus, habe ich ihm auch gesagt, Jesus, eigentlich haben wir doch genug am Hals gehabt, ne?
Aber wirklich?
Ja. Nicht, aber dass du jetzt noch so, nicht nur einen Zentner, sondern gleich drei oben drauf packst, nicht, das ist eigentlich viel zu schwer. So. Jetzt Vers 11, jetzt kommt das Ziel wieder raus. Es steht, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Das heißt also, der Apostel Paulus sieht etwas hier von dem, wie Gott führen muss, damit wir auch ganz sicher ans Ziel gelangen. Und der Weg ans Ziel ist Kraft Jesu, also ihn erkennen, die Kraft seiner Auferstehung erleben, aber auch Gemeinschaft seiner Leiden und seinem Tod gleichgestaltet werden. Und erst über diesen Weg geht es dann zum Ziel. Aber hier sehen wir immer wieder, der Schlüsselgedanke bleibt der eine. Ja, Vater. Ja, Vater. So, dann Epheser 3,13. Ja, und jetzt die 3,13, die ich eben da schon mal raus hatte. Also Epheser 3,13. Darum bitte ich, dass ihr nicht verzagt um meiner Trübsal willen, die ich für euch leide, welche euch eine Ehre sind. Der Apostel Paulus geht also hier durch Leiden hindurch. Hier geht es natürlich nicht nur um Leiden und Krankheit, sondern hier geht es offensichtlich um das Leiden, dass er unter Druck kommt, hier Verfolgung erleidet und so weiter. Aber vielleicht auch noch andere Bereiche. So, dann kommen wir noch in einen schwierigeren Abschnitt, Galater 6,17. Galater 6,17. Da sagt er, hinfort mache mir niemand weiter Mühe. Warum? Denn ich trage die Mahlzeichen Jesu an meinem Leibe. Die Mahlzeichen, also die Nägelmale des Herrn Jesus. Wie das geschieht, keine Ahnung, wodurch das geschieht. Aber offensichtlich musste der Apostel Paulus so durch die Tiefen gehen, auch in den äußeren Leiden und inneren Leiden, dass der Jesus ihm das, ich hätte fast gesagt, sogar eingraviert hat. Dass hier also sichtbar und deutlich wurde, einer, der wirklich um Jesu willen leidet, nicht so irgendwo aus irgendwelchen anderen Gründen. So, jetzt der Punkt 4, Haltung Jesu, seine Grundhaltung, kann das eigentlich nur wiederholen, Johannes 12, als er da so eigentlich Richtung Gethsemane, jetzt so, oder Jerusalem marschiert, so offen, bewusst, dass er dann sagt, Vater, was soll ich beten, Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Ich habe ja mal hier darüber gesprochen, unter dem Stichwort Vater, verherrliche deinen Namen. Vielleicht erinnern sich daran. für mich ein Text, der die ganze Zeit immer wieder so mit mir geht und der mich hochgehalten hat auch, dass er gesagt hat, Vater, ich möchte gerne, dass dein Wille geschieht. Nicht hilf mir jetzt da raus, sondern ich habe das damals so formuliert, Vater, ich kann das nicht mehr alleine, aber übernimm du ab sofort den Weg. Das heißt, wie ein Kind, was sich in die Arme des Vaters hineinflüchtet und sagt, Vater, ich mache jetzt die Augen zu, hier nimm meine Hand, jetzt führ du mich in diese Not oder durch die Not hindurch. Aber übernimm du ab sofort Verantwortung. Und das ist eigentlich das Schöne, was mir so aufgefallen ist. Hier wird das Leiden leichter, obwohl es noch genauso schwer ist. Nochmal, hier wird das Leiden leichter, obwohl es noch genauso schwer ist. Warum? Ab diesem Zeitpunkt, ja Vater, übernimmt Gott selber die Führung, die Verantwortung und die Durchführung. Ganz wichtig. Also der Jesus, er ist nicht nach Golgatha gerannt, immer beim Pilatus vorbei, hat sich das Kreuz da abgeholt und hat gesagt, Mensch Vater, ich bin begeistert, ich freue mich ja so. Nein, kein Stück. Sondern er sagt, Vater, aber ich möchte gerne, doch, dein Wille soll geschehen. Verherrliche deinen Namen. Das heißt also, Vater, setzt du den Weg jetzt an zum Ziel. Verherrliche du dich. Mach du jetzt. Ich kann nicht mehr alleine. Und in Hebräer 5, Vers 7 bis 9 lesen wir, dass der Jesus, und jetzt überlegt mal, Gehorsam lernen musste. Er hat an dem, was er litt, steht da, Gehorsam gelernt. Das heißt also, buchstabiert, Stück um Stück, Schritt um Schritt. Jetzt kann ich eigentlich nur fragen, wenn der Jesus da schon, ja, ich muss das Wort ja so wiederholen, lernen musste, also immer größere Brocken, Gehorsam hingenommen, Vater, ja, ich will. Da muss ich mich doch fragen, Menschenskinder, wie viel schwerer muss mir das fallen, ja? Wie viel mehr muss ich da lernen? Ja, ich bin deshalb getrostet, wenn ich ja, Vater, bewusst buchstabiere. Aus dem einfachen Grund, weil nicht mehr ich den Weg jetzt alleine marschieren muss, ich muss ihn ja gehen oder so. Nein, sondern weil ich weiß, ab sofort übernimmt der Vater selber den Weg. Und ich kann getrost sein an der Stelle, dass er den Weg jetzt richtig geht.
So, Bruder, bitte, wenn er dich so betet, steht auf in seinen Knien, da geht manchmal doch die Sorge mit. Da muss man wirklich glaubend beten und glaubend das nehmen, dass Gott einem diese Not leichter macht, wenn er einen führt. Aber da muss man festen Glauben haben.
Ja, der feste Glaube besteht aber darin, ja? Vater, du bist mein Vater. Und den Weg, den du jetzt führst, der führt sicher zum Ziel. Zu deiner Verherrlichung.
Das ist mir so wichtig.
Ja. Nur, ich meine, an der Stelle bin ich froh, dass ich ja selbst Betroffener bin. Ja. Und jetzt nicht so als Theoretiker euch mal einen frommen Vortrag halte. Ich weiß ja nicht, ich muss das ehrlich sagen, ich weiß ja nicht, ob, wenn ich nach Hause komme, meine Frau noch lebt.
Ja.
Das weiß ich ja gar nicht. Das kann ja jeden Tag zu Ende gehen auch. Das kann mir keiner garantieren. Gut, keiner von uns weiß, wann er mit seinem Leben. Ja, gut. Das kann, aber nur von der Situation her, in der wir uns befinden, nicht so einfach. Nicht dazu, weiß nicht, das hast du wahrscheinlich erzählt, aber jetzt das Problem dann mit dem Matthias, nicht? Mit Lungenentzündung, Rippenfellentzündung, jetzt wahrscheinlich ein Tumor im Rücken. Nicht? Dann also noch wieder, noch eine Belastung mehr. Das sind ja nicht so Dinge, die man so locker sagt, naja, das ist halt eben so. Sondern gehen einem ja irgendwann die Nieren. Da muss man ja da durch, da muss man ja irgendwo fertig werden mit. Da muss man ja irgendwo das buchstabiert haben, ja Vater, sonst kann man das gar nicht erzählen. Warum? Weil dann irgendwo die Kehle zuschnürt.
Ja,
aber trotzdem muss ich sagen, ich bin irgendwo bei alledem unwahrscheinlich getrost. Aber immer nur, da muss ich jetzt sagen, immer nur dann, wenn ich wirklich von den Knien komme. Wenn ich die Flucht in die Stille geschafft habe, dann war ich getrost. Aber wehe, man hat Tag und Nacht nichts anderes gesehen und gehört als nur Katastrophe, Katastrophe, Katastrophe. Nicht? Ich habe oft da im Zimmer, ist ja nur ein ganz kleiner Raum, wo die Leute dann total isoliert sind. Sie kommen ja in diese Räume nur rein, durch eine Schleuse, also wie in ein OP. So sind die total abgeschirmt, total steril. Und also eingepackt wie im OP, aber ich habe ja immer zwei Bibeln. Nicht? Eine Bibel habe ich dann mit, soweit man das kann, ein bisschen sterilisieren lassen und die habe ich dann in diesem Raum gehabt. Ich habe, wenn ich irgendwie nicht andere Dinge unbedingt getan werden mussten, ich habe mir meine Frau versorgen müssen, von A bis Z, das kann man sich gar nicht vorstellen. Da lief ja nichts mehr. Nicht? Trotz all der großen Pflegebesetzung. Aber das können die gar nicht alles schaffen. Deshalb muss ein Angehöriger dabei sein. Okay, nur, meinst du wohl, wie viel ich da in dem Zimmer, war ja nicht groß, aber da gekniet habe und habe meine Bibel gelesen, damit ich selber Grund unter die Füße behielt. Ist doch ganz klar. Selbst die Schwestern, die haben sich ja Trost bei uns geholt. Warum? Die können nicht länger als maximal 3 Wochen, ist das Äußerste, was eine Schwester oder ein Pfleger in diesem Isolierbereich arbeiten kann, weil sie dann nervlich das nicht mehr packen. Und als Angehörige sind sie 6 Wochen da drin eingesperrt. Kann man mir vorstellen. Nicht? Da will ja alles irgendwo auch dann durchstanden und verkraftet werden. So, dann der nächste Schritt. Was mir aufgefallen ist, die Praxis für heute. In Philipper 3 kommen wir jetzt nochmal hin. Philipper 3, Vers 17 bis 19. Philipper 3, 17 bis 19. Jetzt kommt es eigentlich da, was der Jesus immer mit diesem Ja-Vater buchstabiert hat. Der Apostel Paulus ist sehr traurig über seine lieben Mitgeschwister oder Brüder. Da schreibt er, folgt mir, liebe Brüder, und seht auf die, die so wandeln, wie ihr uns habt zum Vorbild. Denn viele wandeln, von welchen ich euch oft gesagt habe, nun aber sage ich es auch unter Tränen. Sie sind die Feinde des Kreuzes Christi. Bitte hier betonen, die Feinde des Kreuzes Christi. Wohlleben! Ja, ja! Nur den Weg des Leidens mitgehen? Nein, danke. Und genau an der Stelle entscheidet sich alles. Die haben eben nicht Ja gesagt zu dem, nehmt euer Kreuz auf euch und folgt mir nach. Sondern Christ geworden, Halleluja, wunderbar, nicht klar, nicht? Und dann möglichst den Weg des geringsten Widerstands, mal ein bisschen hier geflunkert und da ein bisschen faule Kompromisse und nicht so. Und dann ging das Schleuderleben wieder los. Da sagt der Apostel hier, ihr Ende ist die Verdammnis. Ihr Gott ist ihr Bau und so weiter. Nicht? Ihre Ehre liegt in ihrer Schande. Und Philippa 2, 21 ist eigentlich so ein wunderbarer Schlüsselgedanke. Da steht, denn sie suchen alle das ihre, nicht was Christi Jesu ist. Ich glaube, nur von daher können wir die ganzen Dinge auch durchstehen. Geht es uns wirklich darum, dass Christus verherrlicht wird, dass es um seine Ehre geht. Ich meine nicht Selbstmartyrium, keine Sorge, sondern ich meine den Weg auch gehen, den Gott mich führt. Dazu ein Stück Ja finden, wie der Apostel Paulus das ja hier praktiziert. Oder auf diesem Weg nach 1. Petrus 5, dieses demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Ist es nicht so, dass Gott gerade durch die Wege auch der Leiden hindurch eigentlich uns hilft, demütige Abhängigkeit zu erfahren? Aber bitte, nur in der Demut wird Gott handeln. Das ist ja das Problem, ja? Nur in der Demut werden wir die Kraft und Macht Gottes erfahren. Aber dazu muss er uns ja helfen, dass wir überhaupt unterkommen, nicht? Oder Hebräer 12, 14, so aus der Praxis dann, jaget nach dem Frieden gegen jedermann und der Heiligung. Jaget nach. Also untereinander Frieden. Und der Heiligung. Gott zur Ehre zu leben. So, dann nächster Punkt. Was ist unsere Aufgabe? Darüber werde ich am Sonntag ein bisschen mehr sagen. Ich will nur so drei Bibelstellen kurz andeuten. 1. Korinther 12, 26. Wenn ein Glied leidet, leiden normalerweise alle mit. Oder 2. Timotheus 2, 3. Leide willig als ein guter Streiter Christi Jesu. Leide willig. Nicht so Notbremse wie ein Kalb, was man da zieht, nicht? Alle Viere von sich. Ja. Quietschende Bremsen. Oder Hebräer 13, 3. Gedenket derer, die Trübsal leiden. Gedenket derer, die Trübsal leiden. Ist also eine Aufgabe, wenn ich dann so lese, auch was so in, weiß ich, Rumänien oder überhaupt in totalitären Staaten, wo Geschwister in Konzentrationslager, nicht nur irgendwo ein bisschen Gefängnis, Arbeitslager, immer als Konzentrationslager, ne, wirklich leiden, der ich ihrer gedenke. Ja, nur der Höhepunkt der ganzen Sache, es gibt ja auch Verheißungen. Dennoch Freude und Frieden, mitten im Leid. In Römer 8, 17, jetzt fasse ich einfach das zu dem schönsten Punkt bei dem Ganzen zusammen. Römer 8, 17 steht, wenn wir also mitleiden, werden wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Also, der Apostel Paulus sagt, dass dieser Zeit Leiden der Herrlichkeit nicht wert sei, die an uns soll offenbar werden. Ist das nicht toll? So, oder 2. Korinther 1, 6. Der Apostel Paulus, er geht durch die Tiefe der Not, der Anfechtung, des Leidens. Wozu? Damit er Trost von Gott erfährt, damit er die anderen trösten kann. Moment mal. Wann erfährt man Trost von Gott? Wollen Sie den mal erfahren? Wollen Sie mal Trost von Gott erfahren?
Wann wohl? Wenn er in großer Not einen geholfen hat.
Aha. Nicht also, wenn Himmel voller Geigen. Sondern wenn man mitten durch die Not muss, da kann man Trost von Gott erfahren. Oder dann dieser ganze Abschnitt hier, 2. Korinther 4, von 7 bis Vers 18. Ich will hier den Vers 18 einmal lesen, oder in Vers 17 und 18, denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen wichtige Herrlichkeit, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn das Sichtbare, das zeitlich ist, was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was unsichtbar ist, das ist ewig. Von daher also dieser Blick weg von all dem diesbezüglich Diesseitigen. 1. Petrus 4, 13. Freut euch, dass ihr mit Christus leidet. Freut euch, dass ihr mit Christus leidet. Passt gar nicht in unser Konzept. Oder 1. Petrus 5, 10. Dass ihr eine kleine Zeit leidet, steht da. Oder Hebräer 2, 18. Worin er gelitten hat, der Jesus, jetzt geht um den Herrn Jesus, worin er gelitten hat, kann er auch mitleiden mit denen, die ja in gleiche Leiden, in ähnliche Probleme hineinkommen. Also, wir haben einen hohen Priester, der mitleiden kann. Ist das nicht prima? Der uns also auch in unserer Not dann versteht. Oder Offenbarung 2,10, fürchte dich vor keinem, was du leiden wirst. Fürchte dich vor keinem, was du leiden wirst. Und dann wieder 1. Petrus 1. Leiden ist Hilfe zum Ziel. Ganze Anfechtung und so weiter. Um Frucht zu bringen. Wollen Sie Frucht bringen? Dann geht es auch gerade durch Leiden. Durch Läuterungen. Hier steht, dass wir dann köstlicher werden, geläutert werden als das vergängliche Gold. Aber nur dann der Weg zur Frucht. Der ganze Philipperbrief ist voll der angefochtene Apostel Paulus. Er tröstet die angefochtene Gemeinde und er weist immer wieder darauf hin, Freude am Herrn. Nicht Freude diesseits, sondern Freude am Herrn. Da weist er immer wieder die Gemeinde. Keinen Brief steht es so oft. Freut euch an dem Herrn. Freut euch in dem Herrn. Immer wieder. So, 2. Korinther 1 und auch 2. Korinther 12. Wenn ich Segen verkraften möchte, ist es meist nur möglich, dadurch, dass Gott vorher klein gemacht hat. Nochmal, um Segen verkraften zu können, muss Gott vorher oft klein machen. Aber dann auch, 2. Korinther 1,5, reichlich Trost. Ich schließe mit Römer 8, 18. Ich bin gewiss, dass dieser Zeit Leiden der Herrlichkeit nicht wert sei, die an uns soll offenbar werden. Dieser Zeit Leiden. Ich hoffe, dass wir das so für uns ein bisschen verstanden haben, das auseinanderzuhalten. Alttestamentliches Denken, Neutestamentliches, was sich jetzt vom Leiden her total verändert hat. Leiden hat also neutestamentlich einen Sinn. Warum? Weil Gott auf diesem Weg erzieherisch hilft, A, seine Kraft in uns sichtbar zu machen, seinen Trost sichtbar zu machen und zum Ziel zu bringen. Und nicht nur uns selber ans Ziel zu bringen, sondern auf diesem Weg durch uns Frucht zu schaffen, das heißt andere also, mit ans Ziel bringen zu können. Und nur das alleine ist ja eigentlich das, was Gott wirklich ehrt. Amen.